Bei mir im Studio ist jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens, der die Lage im Gazastreifen und die Entwicklungen im Nahen Osten für uns verfolgt. Servus Martin.
Hallo Bernhard.
Beginnen wir aktuell mit der militärischen Lage im Gazastreifen. Was weißt du momentan darüber? Verteidigungsminister Katz hat gesagt, es geht also, sie bleiben weiter dabei, der Gazastreifen brennt, die Armee marschiert ein. Wie sieht's aus?
Mit aller Härte, so in etwa, hat sich Israel Katz geäußert und das ist wahrscheinlich auch wörtlich zu nehmen, auch wenn wir jetzt keine unabhängige Bestätigung oder keine unabhängigen Informationen aus dem Gebiet haben. Auch deshalb, weil ja Journalisten auch schon seit einiger Zeit Ziele der israelischen Armee sind. Was wir auf jeden Fall wissen, schon bislang wurde Gaza-Stadt massiv aus der Luft angegriffen. Jetzt sind Bodentruppen drin. Seit gestern ist Gaza-Stadt offiziell zur Kampfzone erklärt worden. Das heißt, da wird auf Zivilisten auch keinerlei Rücksicht mehr genommen. Wir haben dann eine Karte vorbereitet, wo die Zuschauer auch in etwa sehen können, wie die Kräfteverhältnisse und wie die Operationen jetzt sind. Also da sieht man, die 36. Division der israelischen Armee hat Gaza eingekesselt und mindestens 3 andere Divisionen, unter anderem die 99., die haben wir hier besonders hervorgehoben, stoßen von Norden auf die Stadt zu. Warum haben wir die 99. so besonders hervorgehoben? Weil sie ist nicht gewöhnlich, sondern der Kommandant von ihr, Barak Hiram, ist bekannt als ein besonders brachialer, besonders rabiater Militär, der sogar von seiner eigenen Armeeführung gemaßregelt wurde vor einiger Zeit, weil er ohne Genehmigung eine Universität zerschossen hat. Da kann man davon ausgehen, wenn ein solcher Kommandant vorrückt, dann wird alles dem Erdboden gleich gemacht. Und das ist ja auch das erklärte Ziel, zumindest der israelischen Regierung.
Jetzt mittlerweile heißt es ja wirklich auch aus Armeekreisen, dass hochrangige Generäle nicht mehr einverstanden sind mit dem Weg von Netanyahu. Mit welcher Persönlichkeit haben wir es da hier zu tun? Netanyahu setzt sich über alle Widerstände hinweg. Er macht im Grunde, was er will. Vom Psychogramm her, man weiß, dass er schon sehr früh seinen Bruder in einer Spezialoperation Entebbe 1977 verloren hat. Sowas prägt natürlich, aber momentan sieht man, er setzt sich eigentlich über alles hinweg.
Was du angesprochen hast, war die Befreiung von entführten Flugzeugen in Uganda. Damals ist sein Bruder, ich glaube sogar der einzige Gefallene eines israelischen Spezialkommandos gewesen, das dort eben diese Geiseln befreien sollte, auch befreit hat. Ja, es sind jetzt 2 Fragen in einem. Ich versuche es mal der Reihe nach. Zum einen, ja, es stimmt, wenn man sich diese militärische Operation ansieht und wenn man sich überhaupt die israelischen Militäroperationen der letzten, sagen wir mal, 2 Jahre ansieht, muss man sagen, so besonders militärisch erfolgreich war das am Ende nicht. Also der Gazastreifen ist bis heute nicht erobert. Den Krieg gegen den Iran, diesen Schlagabtausch der Raketen, den hat Israel jetzt nicht verloren, aber auf keinen Fall gewonnen. Ganz im Gegenteil, am Ende schien ja der Iron Dome, also das israelische Raketenabwehrsystem, am Ende zu sein. Man musste sich dann irgendwie einigen. Und die Generäle sagen, wenn wir jetzt in den Häuserkampf gehen, dann werden wir eine wahnsinnig große Anzahl von Gefallenen haben. Und die Geiseln, die noch leben, werden wir am Ende wahrscheinlich auch zumindest nicht lebend wiederbekommen. Und da sind wir dann bei Netanyahu, der ja von dem Punkt an, wo er in die Politik eingetreten ist, also so etwa 1990, immer die Vision eines mit Gewalt durchzusetzenden Groß-Israel vertreten hat, immer die Palästinenser ja als einen störenden Faktor gesehen hat, der jedenfalls dort verschwinden muss. Mittlerweile ist er weit über 70 Jahre alt. Ich habe den Eindruck, er will dieses Ziel jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie erreichen. Und es ist ihm dann im Grunde genommen auch egal, welche gefallenen Zahlen er selber hat. Er selber steht hier auch unter Druck. Es gibt eine Korruptionsanklage. Es gab in den vergangenen Jahren große Proteste auch gegen seine Sozialpolitik. Also er würde wahrscheinlich unter normalen Umständen die nächste Wahl verlieren und wäre dann Politrentner, also würde auch nicht wiederkommen. Er macht das also jetzt ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er hat den Gazastreifen, wenn man so will, ja politisch schon verkauft. Denn es gibt die Pläne, auf einem ethnisch gesäuberten Gazastreifen so eine Art Great Reset Stadt mit Wirtschafts- oder Tech-Konzernen zu errichten mit 15-Minuten-Städten. Diejenigen, die das wollen, die erwarten jetzt gesäubertes Land. Und das genau scheint die Armee nun auch durchsetzen zu sollen.
Ja, sogar mittlerweile stößt er auch seinen ganz großen Partner und Beschützer, die USA, vor den Kopf, die immer die Hand schützend über Israel hält. Also letzte Woche hat er Ziele in Katar angreifen lassen, in Doha, wollte dort eine Hamas-Führungsriege auslöschen, das ist nicht ganz gelungen. Die USA haben nur ganz knappe Vorwarnzeit bekommen und die stehen natürlich jetzt irgendwie betreten da. Besteht die Gefahr, dass dieser Konflikt ausgeweitet wird, also auch in Europa, weil es auch hier die Politik ganz offensichtlich spaltet?
Es ist nicht so ganz klar, wie jetzt Donald Trump und wie die amerikanische Regierung wirklich zu Netanyahu steht. Da werden Dinge öffentlich gesagt, aber was passiert hinter den Kulissen? Wer führt da wen? Wo gibt es Übereinstimmungen? Das ist tatsächlich schwierig zu durchschauen. Natürlich, es ist erkennbar, dass Marco Rubio, der amerikanische Außenminister, sich gestern in Jerusalem aufhielt und erklärt hat, man stehe natürlich 1000-prozentig hinter Israel. Das wird aber ein amerikanischer Außenminister auch niemals anders sagen. Ganz egal, in welchem Tonfall man dann möglicherweise intern miteinander redet. Es ist schon interessant, dass Trump erklärt hat, ja, diese Invasion ist okay, aber macht sie bitte kurz. Also man sieht da eine gewisse Kritik. Mir scheint aber auch, dass Netanyahu in jedem Fall im Alleingang handeln würde und Trump da relativ wenig Möglichkeiten hat, wirklich auf ihn einzuwirken. Aber zu Europa. Natürlich ist das anders als beispielsweise der Ukraine-Krieg jetzt kein Waffengang, der unmittelbar vor der Grenze der EU oder Deutschlands und Österreichs stattfindet, der sich also unmittelbar auswirken oder ausweiten könnte. Aber es ist ein Krieg, der uns natürlich betrifft. Und wir haben alle Parteien, alle Fraktionen im Bundestag, im Nationalrat, auch das BSW angefragt, ja, wie steht ihr eigentlich dazu? Wir haben bis Redaktionsschluss nur eine einzige Antwort bekommen von der FPÖ aus Österreich, die durchaus diese Befürchtung zu haben scheint. Ich drücke es jetzt mal so vorsichtig aus. Sie haben uns geantwortet, Zitat, Österreich muss im Interesse seiner Sicherheit die immerwährende Neutralität wiederleben und dadurch die Rolle eines Vermittlers einnehmen können. Aber wenn man auf die immerwährende Neutralität abzielt, wenn man das erwähnt, heißt es ja, dass die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg auch in Gefahr sein könnte. So sieht es jedenfalls die FPÖ. Und wir erinnern uns, dass es Stimmen in Israel nach dem Katar-Angriff gab, die sagten, wenn die Türkei so weitermacht, dann könnten Bomben auch in Istanbul und in Ankara explodieren. Die Türkei ist ein NATO-Land. Ja. Also wenn Israel die Türkei tatsächlich angreift, wäre das ein Verteidigungsfall der NATO. Und was macht dann Deutschland? Wir haben ja gehört, Israels Sicherheit ist Deutschlands Staatsräson.
Österreich verhält sich ähnlich, Neutralität ist es
ja
nicht mehr.
Also kämpft dann die Bundeswehr auf Seiten Israels gegen die Türkei oder was würde dann passieren? Das wissen wir tatsächlich nicht und das macht diese Situation so wahnsinnig gefährlich und ich glaube, dass Netanyahu natürlich damit auch kalkuliert.
Auch innereuropäisch, die sozialistische spanische Regierung, die ist eher gegen Israel in diesem Fall. Und es spaltet natürlich auch die europäischen Länder.
Das tut's ganz gewiss. Es spaltet auch die europäischen Gesellschaften natürlich.
Martin, vielen Dank für deinen Besuch im Studium.
Gerne, danke.